Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Mein Gast, heute Sänger und Songschreiber Johannes Oerding. Im November gab es das neue Album, eingestiegen auf 1 in den Albumcharts. Respekt. 12 Songs sind drauf auf Plan A, so heißt es. Es sind Songs, die Geschichten erzählen, die teilweise auch unter die Haut gehen. Und Johannes, du hast mal gesagt, es ist das persönlichste Album bislang von dir. Man öffnet sich immer mehr. Gehört das heute dazu, sich immer mehr zu öffnen?
Also ich glaube, man sagt immer, dass es ein sehr persönliches Album ist. Das habe ich auch die 6 Alben davor gesagt und ich hoffe, das war auch so, weil ich immer versucht habe, möglichst authentisch die Geschichten, die ich gerade erzählen will, auch aufzuschreiben. In dem Fall war es aber tatsächlich so, dass natürlich die Welt, wie sie nun mal so war, die letzten 2,5, 3 Jahre, dafür gesorgt hat, dass ich extremst viel über mich selber nachgedacht habe oder in meinem kleinen Mikrokosmos unterwegs war. Wir waren alle zu Hause, wir waren teilweise mehr oder weniger im Lockdown und da hat man natürlich auch mit einem engeren Kreis zu tun und ist nicht so viel unterwegs, um das große Ganze zu betrachten. Und deshalb glaube ich, sind diese Songs schon eher mit dem Brennglas beobachtet und dementsprechend auch zwischenmenschlich sehr klein. Ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass es mehr und mehr dazugehört, zumindest ist meine Erfahrung. Wenn man wirklich was sagen möchte und die Leute noch packen möchte, dann muss man auch an sein eigenes Eingemachte. Und das habe ich versucht.
Gehen wir doch mal in die einzelnen Songs. Wir nehmen uns ein paar raus. Stichwort Offenheit. Der Song 1:1-Gespräch ist einer von diesen wahnsinnig intimen Momenten, die wir auf deiner Platte erleben dürfen. Ich habe den im Auto gehört und ich war schon zu Hause. Ich wollte aber nicht aussteigen. Ich wollte ihn unbedingt noch zu Ende hören. Ich hatte echt Gänsehaut und du greifst die Menschen dort wirklich auf eine Art und Weise, die jeder schon mal kennengelernt hat. Also jeder hat da Gedanken an seine Familie. Es muss ja nicht unbedingt der Vater sein, kann auch die Mutter sein. Es sind so Zeilen, die man so im 1:1-Gespräch selten rüberbringt.
Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich glaube, dass dieser Song einer der wichtigsten und einer der schönsten ist, die ich je geschrieben habe. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich den auch in sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich geschrieben hatte, weil die Zeilen eben so echt sind, so passiert sind. Ich musste eigentlich nur mich zurückerinnern und mich vielleicht daran erinnern, was ich gerne mal sagen würde oder gesagt hätte. Deshalb kommt das auch in so einer Briefform eben auf die Platte. Also ich erzähle ja mehr, als dass ich singe. Und du hast es eigentlich gerade gesagt, ich glaube, der Song berührt deshalb so viele Menschen, weil natürlich jeder Eltern hat oder hatte oder ein Verhältnis zu seinen Eltern, egal ob gut oder schlecht oder wie auch immer, oder ein Elternteil ist. Und das merke ich gerade, dass ja jeder irgendwie seine eigene Geschichte in diesen Song auch reinlegen kann. Und ich bin froh, dass ich diesen Song geschrieben habe. Ich bin froh, dass ich mich überwunden habe. Und ich bin auch froh, dass ich ein Go von meinem Vater bekomme.
Was war denn seine Reaktion? Hat wahrscheinlich auch feuchte Augen gehabt.
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da ich ja nicht so ein Gefühlsmensch so im 1:1 bin, habe ich natürlich, und ich hatte auch, das muss man auch sagen, ich hatte kaum Zeit, nochmal zu meiner Familie zu fahren, weil wir so viel unterwegs waren. Dann habe ich ihn meiner Mutter geschickt und habe gesagt, so mach mal heute Abend, baust mal die Bluetooth-Box auf und suchst dir einen ruhigen Moment und spielst ihm das vor und du schreibst mir gleich danach seine Reaktion, weil ich wollte mir natürlich die Absolution holen sozusagen. Und sie schrieb dann auch gleich, dass er schon beim zweiten Satz sehr ergriffen war und er freut sich, wenn der Song veröffentlicht wird. Er hat aber auch gesagt, aber muss jetzt nicht sein, dass er jedes Mal, wenn er auf dem Konzert ist, dass er dann gespielt wird und er das mitkriegen muss.
Zu Gast in Hallo Brandenburg am Vormittag Johannes Oerding. Plan A heißt das neue Album, auf dem auch dieser Song zu finden ist. Im März startet endlich die Tour dazu, das große Ding nach Corona. Da werden die neuen Songs dann auf Live-Tauglichkeit geprüft. Johannes, als deine Lebensgefährtin Ina Müller zum ersten Mal bei uns war, da hat sie davon erzählt, wie ihr beide damals in der Küche zusammengebastelt habt an ihrem Album. War es diesmal wieder so, eben nur für dich mit Bier und Kippe nach langen Nächten?
Ja, absolut. Sie ist natürlich eine der ersten Personen, die ich auch gerne zu Rate ziehe und ihr Dinge vorstelle, wo man gleich merkt, okay, geht das in die richtige Richtung? Ja, nein. Sie hat da sehr feine Antennen, gerade was Inhalt und Sprache anbelangt. Dementsprechend können wir uns da auch gut austauschen und streiten natürlich auch. Sie ist auch gleichermaßen eine große Kritikerin, aber was ich gelernt habe mit den Jahren, ist, die Leute, die dich kritisieren und die sind deine Freunde auch noch sind, die wollen dir nichts Böses, ganz im Gegenteil, die wollen es nur besser machen.
Aber das musstest du dann lernen, weil ich kann mich erinnern, bei unserem letzten Gespräch, da hast du noch gesagt, dass es manchmal sehr, sehr schwer ist, mit Kritik umzugehen für dich.
Ja, absolut, ich bin besser geworden. Ich glaube, ich vermeide aber auch, Dinge zu hören und zu lesen über mich. Man lernt auch das, eben nicht mehr ganz so viel darauf zu achten, was drumherum passiert und was vielleicht Leute von außen über einen denken und sagen, weil ich schon immer noch merke, dass ich persönlich das schon auch mitnehme. Es ist natürlich auch klar, ich versuche persönliche Dinge aufzuschreiben und man denkt dann gleich, man wird auch persönlich angegriffen, wenn man mal eine schlechte Rezension oder Kritik liest vom Konzert oder so. Von daher versuche ich das zu umschiffen und freue mich einfach, ich fahre auf ein Konzert, da stehen 10.000 Leute, die gerne da sind und das kann einem ja auch was Gutes geben.
Johannes, kleine Fragerunde jetzt, um so dein Innerstes ein wenig kennenzulernen. Von mir gibt es zwei Dinge zur Auswahl. Du entscheidest dich für eins oder vielleicht auch für beides. Sekt oder Selters? Bei uns natürlich immer Selters. Kaffee oder Tee?
Kaffee, ganz klar Kaffee. Das ist tatsächlich das Erste, was ich morgens mache.
Und dein deftiges Frühstück oder eher ein bisschen was Süßes?
Ich bin gar kein Frühstücker.
Kaffee und Kipper also?
Ehrlich gesagt, ja. Im Moment, ich rauche gerade im Moment wieder. Also ich will es auch wieder abstellen, aber dann ist das tatsächlich mein Frühstück.
Okay, und du trinkst Kaffee wirklich auch kalt wie dein Vater?
Ja, die Tasse steht dann den ganzen Tag auf dem Tisch rum. Ich vergesse es auch manchmal und dann gehe ich nachher wieder hin und trinke weiter. Ich habe lustigerweise hier vom Funkgebäude habe ich gerade meinen Kaffee abgestellt. Und wenn ich gleich rausgehe, nehme ich den wieder mit und trinke weiter.
Super. Klavier oder Gitarre?
Ganz klar Gitarre. Ich spiele zwar auch sehr, sehr gerne Klavier, ist für mich eigentlich ein zauberhaftes Instrument. Ärgere mich auch, dass ich das nicht richtig gut gelernt habe oder beziehungsweise früher als Kind keine Lust hatte. Aber es reicht zum Komponieren und mich zu begleiten. Aber die Gitarre, da muss ich schon sagen, das ist in meinem Fleisch und Blut übergegangen.
Jetzt mal wieder ins Private. Selber machen oder Handwerker bestellen?
Ich gestehe, Handwerker bestellen. Ich habe 11 linke Daumen. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Heimarbeit oder dergleichen. Ich habe zwar alle Werkzeuge zu Hause und wenn es sein muss, hole ich auch das Kriechöl raus oder den Akkuschrauber, aber ach nee, ich weiß, dass es Leute gibt, die können das so viel besser als ich.
Du musst auch ein bisschen vorsichtig sein. Du brauchst ja deine Hände schließlich zum Gitarre spielen.
Genau, deshalb vermeide ich das natürlich auch nicht, dass ich mit dem Hammer deswegen noch auf die Finger haue.
Guns N' Roses oder Aerosmith?
Guns N' Roses, ganz klar. Schlüsselband auch für mich. Also früher die Videos reingezogen und ich wollte sein wie Axl Rose und von links nach rechts auf der Bühne springen und die Leute unterhalten.
Du hast das auch manchmal gemacht zu Hause mit einem Tennisschläger und Stirnband irgendwie so?
Tennisschläger, rotes Kopftuch, so Piratenstyle. Ich habe mir sogar so eine weiße Rattlerhose angezogen, so eine Leggings, die der auch immer anhatte. Dann Unterhemd drüber und gib ihm.
Spitze. Kochen oder kochen lassen, im Sinne von Essen gehen vielleicht?
Kochen lassen, definitiv. Auch da, guck mal, ich bin eine richtig schlechte Partie, merkst du gerade. Ich bin weder handwerklich begabt, noch kann ich kochen. Alles, was ich übers Kochen weiß, habe ich aus dem Film Ratatouille. Das ist wirklich meine absoluten Schwächen und deshalb gerne was bestellen oder rausgehen. Und ich habe das Glück, ich wohne in einem Viertel, wo irgendwie 150 unterschiedliche Lokale sind. Das geht schon.
Ist bei mir zu Hause ganz genau so. Also wenn ich zu Hause mal das Sagen habe, was nicht oft passiert. 02831, 02832, 02838, das sind?
Vorwahlen aus meiner Heimatregion.
Richtig. Geldern, Kapellen, da führt man dich heute, hatte ich schon gesagt, in der großen Liste. Aber diesen Status Promi zu sein, wenn ich das so sagen darf, den hast du eigentlich, wenn du da bist, am allerwenigsten. Du hast mal gesagt, hier wirst du auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Kannst du uns das erklären?
Ja, ich bin zwar eine Unterschrift im goldenen Buch der Stadt Geldern mittlerweile und das freut mich natürlich auch sehr. Ich glaube, auf Seite 1 ist Kaiser Wilhelm.
Wow.
Und ich komme dann irgendwie 700 Seiten später, aber es ist egal. Ich stehe mit Kaiser Wilhelm in einem goldenen Buch. Ja, es ist tatsächlich so. Ich möchte das auch so. Wenn ich in die Heimat zurückkomme, dann möchte ich Sohn sein, dann möchte ich Bruder sein und Onkel für meine Neffen und Nichten. Und dann wird auch gleichermaßen angepackt wie alle anderen, dann zu Hause auch, dann kann man mich auch zum Rasenmähen schicken oder zum Fallobst einsammeln. Das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist auch, ich gucke natürlich in den Kühlschrank, wie man das so macht bei seinen Eltern. Gucke, ob ein Stück Käse da ist. Ja, und es fühlt sich eigentlich an wie immer. Natürlich erzähle ich auch von der großen, weiten Welt und muss einmal alle ins Boot holen und Status Quo abliefern. Aber im Grunde genommen bin ich da wirklich der Johannes, der ich dort auch immer war.
Du stammst aus einem behüteten Elternhaus, bist groß geworden in der Obhut von Dr. Udo und Schwester Elke. Dein Vater Arzt mit eigener Praxis, deine Mutter Krankenschwester. War bei dir eine medizinische Laufbahn jemals irgendwie Thema?
Tatsächlich ja. Also mein Vater hätte das schon gern gesehen, wenn alle seine Kinder irgendwas mit Medizin machen. Der fand das irgendwie schön und er wollte immer, ja mach doch, studier doch Medizin. Gott sei Dank hat mein ältester Bruder das gemacht und die Arbeit übernommen. Aber es war auch immer Thema bei uns. Ich bin auch bis heute sehr interessiert an Medizin und an eben biologischen Dingen und wir haben einen sehr rationalen Umgang damit zu Hause gehabt. Also mein Vater ist auch Landarzt, dementsprechend wurden die Themen auch irgendwie abends mit an Abendbrottisch genommen. Wenn man sein Leben lang damit Kontakt hat, dann interessiert einen das auch ein bisschen oder man lernt damit umzugehen.
Heißt also Druckverband, stabile Seitenlage, das kannst du alles? Natürlich.
Ich bin komplett ausgebildet, zumindest tue ich immer so.
Du hast vier Geschwister, vier Geschwister. Einer deiner Brüder, wie du gerade gesagt hast, hat die Praxis sozusagen übernommen. Die anderen wurden Lehrer. Du wurdest Sänger und Songschreiber. Das war für den Vater zeitlang so ein bisschen ein Problem. Der hat sich Sorgen gemacht um dich, dass du jemals in der Lage sein wirst, deinen Kühlschrank voll zu bekommen.
Ja, die haben sich alle Sorgen gemacht. Ich glaube, die machen sich auch bis heute noch Sorgen.
Die Geschwister auch?
Ja, absolut. Oh. Gerade meine Schwestern. Ich glaube, ganz am Anfang haben sie alle gedacht, ich werde irgendwo am Hauptbahnhof irgendwo unter einer Bank liegen mit einer Spritze im Arm oder so. Und also da waren sehr viele Klischees mit am Werk auch. Aber es ging auch relativ schnell, als ich dann die ersten Songs wirklich rausbrachte und dann lief auch mal was im Radio oder ich wurde mal in Fernsehsendungen eingeladen. Da hat auch meine Familie gemerkt, das ist ein richtiger Beruf. Und irgendwie passiert da auch was. Er ist glücklich. Und am Ende ist das, glaube ich, das Wichtigste für alle gewesen, dass ich eine gute Zeit bis heute habe und ja, auch stolz auf meine Arbeit bin.
Bei mir ist der Mann, der wie sein Vater ist, irgendwie auch immer flüssig. Warum? Weil ihm Papa auch heute noch heimlich einen Schein zusteckt. Stimmt das wirklich?
Tatsächlich ja.
Echt?
Es ist aber ein Running Gag mittlerweile. Ich glaube, das habe ich jetzt schon auch in so Fernsehsendungen erzählt und er findet das jetzt lustig, dass er mir immer so 50 Euro noch irgendwie aufs Auto legt. So.
Du, aber die nimmt man doch gerne, oder?
Ja, oder?
Johannes Oerding ist heute mein Gast. Die Kehle aus Gold, Udo Lindenberg hat ihn mal so genannt. Heute vergleicht man deine Stimmlage mit Bryan Adams sogar. Ist dir sowas unangenehm, solche Vergleiche, oder kannst du damit gut umgehen?
Ich kann da sehr gut mit umgehen, vor allen Dingen, wenn man mich dann mit erfolgreichen Künstlern vergleicht. Das ist natürlich schön zu hören. Ich glaube, es ist aber auch ein normales Phänomen, dass Menschen gerne jemanden in eine Schublade reinpacken und sagen, ach komm, das ist doch der mit dem Hut, das ist doch der mit dem Song und der klingt so wie. Das mache ich selber auch, einfach um sich Dinge auch besser zu merken oder auch anderen Leuten davon zu erzählen. Für mich ist das gar kein Problem.
Heute muss man so ein bisschen Glück haben, Tickets für deine Konzerte zu bekommen. Ja, die gehen ja weg wie geschnitten Brot. Früher war das anders, da gab es dich nämlich auch mal gratis. Das ist jetzt ein großer Sprung, aber ich mache den einfach, weil ich die Geschichte so lustig fand. Du hast früher beim Kreisligisten Arminia Kapellenhamm gespielt. Und wenn die Glück hatten, gab es für die Mannschaftskameraden dann in der Kabine eine Kostprobe von deinen Gesangskünsten. Ist da was dran?
Da ist was dran. Ich weiß nur nicht, ob es stimmt, wenn sie Glück hatten. Also die mussten da teilweise durch. Manchmal kam ich irgendwie vom Gitarrenunterricht oder ich kam von einem Konzert oder musste noch im Anschluss ein Konzert spielen. Dann hatte ich die Gitarre dann mit dabei und wie das auf dem Dorf so ist, dann sagt irgendeiner, hier, spiel doch mal einen, du Hafensänger. Und dann hole ich die Gitarre raus und habe gespielt und auch da ist. Die Leute waren immer nett und ich glaube, wenn jemand Musik macht und nicht komplett daneben liegt, ist es auch immer ein schöner Moment. So, also ich habe das selten erlebt, dass man irgendwo ein Instrument rausholte und gespielt hat und die Leute wollten es nicht hören.
Über die Zuhörer, ja, landen wir bei deinem Hobby Fußball. Wäre das möglicherweise eine Art Plan B gewesen oder hättest du dir früher gerne gewünscht, Fußballer zu werden, so Profi?
Ja, gewünscht haben wir uns das alle, glaube ich, als wir noch irgendwie in der F-Jugend oder E-Jugend gespielt haben. Aber spätestens ab der B-Jugend oder A-Jugend habe ich dann gemerkt, es wird nicht reichen. Also ich habe es maximal bis zur Landesliga geschafft mit Anfang 20. Und dann war aber die Musik schon so präsent in meinem Leben, dass ich halt am Wochenende auch schon Konzerte hatte. Und unter der Woche habe ich sehr viel in Studios gearbeitet, konnte nicht zum Training gehen. Und du weißt, wie es ist, wenn du nicht trainierst, dann wirst du nicht aufgestellt. Und irgendwann musste ich mich dann entscheiden und habe mich Gott sei Dank für die Musik entschieden.
Deine Liebe heute HSV oder St. Pauli?
Ganz klar, St. Pauli.
Dann nickt er, natürlich. Ja, klar, man hätte es eigentlich erraten können, oder? Ja. Wann warst du das letzte Mal im Stadion?
Vor 2 Wochen beim Derby war ich da, ja.
Ach, cool.
Genau.
Ich hatte nämlich vor kurzem auf Instagram ein Foto von euch gesehen, da warst du mit deiner Band Basecap auf, da war die, glaube ich, beim Drittligaspiel.
Da waren wir in Dresden waren wir, ja, genau. Wir haben uns in Dresden, wir hatten ein Konzert da und wir machen das gerne, wenn wir irgendwie einen halben Tag frei haben. Super. Oder vorm Konzert dann nochmal, wenn es denn passt, gehen wir ins Stadion, weil wir alle Fußball begeistert sind und ist auch, ich find's ja geil, auch mal irgendwie dritte Liga zu sehen. Wir sind sogar manchmal bei irgendwelchen Regionalligaspielen, weil das noch lustiger ist. Dann schön mit einer Wurst da am Rand stehen und den Schiri anpöbeln, das ist unser Ding.
Johannes Oerding ist bei mir und redet über seine Jugend, von der er sagt, ich war gut darin, Scheiße zu bauen und nicht erwischt zu werden. Was für eine Art von Scheiße hast du denn gebaut, Johannes?
Ja, was war das? Wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Also es ist natürlich so, ich komme aus einem kleinen Dorf und mein Vater, dadurch, dass er halt der Arzt des Dorfes war, das ist ja irgendwie so heilig wie der Pastor oder der Bürgermeister, Da musste ich halt aufpassen, weil alle kannten einen und alle hätten am nächsten Morgen gesagt, hier, der Jung von Oerding da, der vierte, der war das da mit der Mayonnaise auf dem Auto oder was weiß ich. Also ja. Wir haben schon so, ach, ich glaube, es ist eher so klassische Dorfdinge, die wir gemacht haben. Ab und zu mal ein paar Verkehrsschilder auf die falsche Seite stellen und normales Zeug halt. Ne?
Okay.
Bisschen rumsprühen. So.
Gibt's Geschichten, die deine Eltern nicht kennen bis heute möglicherweise oder hast du alles gebeichtet?
Also ich glaube, dass meine Eltern noch an der einen oder anderen Häuserwand vorbeigehen und nicht wissen, dass ich das gemalt habe.
Du bist zahlendes Mitglied bis heute der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Stammkapellen, eingetragen bei der Stammesernennung 1991 als Wölfling.
Ja.
Nimm uns bitte mal mit, Johannes, über Stock und Stein deiner Jugend. Ich habe wirklich keine Ahnung von den Pfadfindern. Mhm. Ich bin Ossi, bei uns gab sowas nicht.
Um gleich vorab mal mit den Klischees aufzuräumen. Viele Leute denken ja, Pfadfinder sein heißt, du hast eine Kluft an und ein Halstuch und rennst irgendwie durch den Wald und versuchst eine gute Tat zu bringen. Im Grunde genommen ist es eine Jugendorganisation, die versucht, auch Kids, sag ich mal, von der Straße zu holen und zu beschäftigen, aber vor allen Dingen gewisse Grundwerte mit auf den Weg zu geben. Grundwerte wie Toleranz, Gemeinschaftsgefühl, Solidarität, Weltoffenheit, gewisser Pluralismus, respektvoller Umgang mit egal welcher Couleur Mensch. Das finde ich bis heute unterstützenswert und wichtig. Und ich habe natürlich auch als Jugendlicher diese Freizeitlager dann geliebt. Wir sind dann immer 12 Tage im Jahr in Sommerferien, ist man dann in den Harz gefahren oder in Hunsrück oder ins Allgäu. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight, wenn man dann in der Natur ist, Zelte aufbaut und irgendwie schnitzt und irgendwelche Spielchen spielt, Dorfrallye und.
Klasse.
Es ist einfach ein großer Spielplatz gewesen und alles war möglich.
Und du bist auch lange mitgefahren. Wenn es gepasst hat, dann hast du das schon nochmal mitgemacht.
Ich war sogar dieses Jahr noch zu Besuch. Und wir haben es tatsächlich auch ein bisschen gedreht. Es war ein Kamerateam mit, aber ich wäre auch so gefahren, weil ich eigentlich immer 2-3 Tage versuche, dorthin zu fahren. Ich weiß, die Kids freuen sich, wenn ich vorbeikomme. Ich liebe das auch, abends am Lagerfeuer nochmal die alten Classics, Country Roads und Sweet Home Alabama auszupacken.
Super.
Nachdem ich dann auch alle Autogramme unterzeichnet habe, nach 3 Stunden kann es auch losgehen.
Du hast Nichten und Neffen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind, aber sind die auch so in dem Alter, wo Pfadfinderei für die interessant wäre?
Von 4 bis 17. 8 Stück habe ich an der Zahl. Und die sind alle in den Pfadfindern auch. Selbst die ganz Kleinsten, die noch gar nicht offiziell dabei sein dürfen, fahren mit, weil meine Geschwister alle mit sind und die müssen ja irgendwo die Blagen auch abliefern. Also nehmen sie sie mit. Und das ist einfach schön zu sehen, dass sich das so durch die Generationen zieht.
Für die Neffen und Nichten tust du irgendwie alles, oder?
Ja, ich bin ein sehr, sehr guter Onkel. Manch einer sagt, ich bin ein Helikopteronkel.
Oh.
Meine Geschwister beschweren sich manchmal, dass ich irgendwie vorbeikomme und dann für 3 Tage lang da den großen Zampano mit denen mache. Also letztes Mal haben wir eine Zockerhalle gemietet, eine Fußballhalle und haben irgendwie 8 Stunden lang Fußball gespielt mit allem Mann. Sind wir abends zum Burgeressen gegangen, auch das lieben Kinder ja. alles auf Onkels Kosten und dann stecke ich denen immer noch ein bisschen Geld zu und so erkaufe ich mir die Liebe.
Dein Markenzeichen, Johannes, Hut und 3-Tage-Bart. Du bist Hutträger des Jahres 2019. Wer hat den Preis damals vergeben? Wie kam's?
Ja, das ist unglaublich, dass es sowas gibt. Wusste ich auch nicht, aber das ist tatsächlich die Gesellschaft der Huthändler, wenn man so will. Mhm. Und die haben sich überlegt, guck mal, der Oerding trägt auch gerne Hut. Sieht gut aus, der kriegt heute mal einen Preis.
Kriegt der Preis.
Dann kriegt den goldenen Hut. Ich habe das schon mit ein bisschen auch Schmunzeln aufgenommen, aber das ist mein wichtigster Preis.
Wie wichtig ist dir das Äußere, beispielsweise bei Konzerten oder wenn du nachts im Kiez unterwegs bist?
Es wird immer unwichtiger, muss ich sagen. Hab letztens irgendwo gelesen, man muss nur gut aussehen, wenn man nichts kann. Und deshalb merke ich, ach, es ist gar nicht so wichtig.
Aber ist auch gut.
Aber ich bin schon auch eitel, so ist es nicht. Ich gucke vorher auch nochmal genügend in den Spiegel. Für mich, das hat sich so etabliert mit dem Hut. Ich hatte das dann bei Groove Keller, bei meiner ersten Schülerband hatte ich den schon auf. Und dann merkte ich, ach, das könnte ein guter Auftrittsmodus sein. Und immer, wenn ich den Hut aufziehe, dann habe ich so für mich, jetzt geht's los, jetzt geht's auf die Bühne. Und das ist mein Bühnen-Ich sozusagen. Und positiver Nebeneffekt, ich muss mir keine Gedanken um meine Haare machen. Es ist egal, wie man schwitzt und sonst was, hast du eine Sorge weniger.
Ich habe früher mal Zopf getragen, ich fand das auch total entspannt. Einfach Haare hinten zusammen und gut ist.
Also richtig lange Haare
ich hatte voll schulterlang und lockig. Ja.
Es gibt so ein alter Grunger. Oder?
Ja, war ich früher tatsächlich.
Sehr gut.
Zurück in deine Jugend, Johannes. Nach dem Abitur in Düsseldorf BWL studiert und in den Niederlanden internationales Marketing. Wie kommt man denn darauf? in den Niederlanden internationales Marketing zu studieren.
Ja, das kann ich dir sagen. Also nach der Schule wusste ich erstmal nicht, was ich machen soll, weil ich auch dritter Sohn bin und weder zu der Bundeswehr noch zum Zivildienst musste. Die Regel gibt's noch. Ja, weil meine beiden Brüder beim Bund waren und dann musste, glaube ich, als dritter Sohn nicht. Dann musste ich mich irgendwie schnell entscheiden, hatte ich das Gefühl. Heute würde ich sagen, hättest du mal 2 Jahre lang mal irgendwie ein bisschen dich ausprobiert. Aber in dem Fall habe ich mich an diversen Unis eingeschrieben, bin dann nach Düsseldorf gelangt. Das fand ich extremst langweilig, in deutschen Vorlesungen zu sitzen. Dann bin ich nochmal nach Duisburg essen gegangen. Das war noch schlimmer. Und dann hat mir eine damalige Freundin gesagt, ey, es gibt sowas in Holland. Das sieht ein bisschen bunter aus, mit mehr Bildchen und so, weniger Zahlen. Mach das doch. Dann, ja, war ich in Holland. Holland mochte ich immer. Das war eine schöne Zeit.
Hast du wirklich die letzten Seiten deiner Diplomarbeit im Tourbus geschrieben? Oder noch schnell kurz vorm Auftritt in der Garderobe?
Das ist auch wahr. Also ich hatte natürlich viele lange Fahrten dann, wenn man so eine Tour fährt und sitzt da hinten im Sprinter. Einen Teil habe ich auch einfach nur Copy-Paste gemacht. Also ich glaube, wenn man das überprüfen würde, was ich damals gemacht habe, dann werde ich auf jeden Fall nicht mehr Verteidigungsminister. So viel steht fest.
Bringen die Leute nicht auf Ideen.
Aber es ist auch verjährt. Also ich habe schon mal das überprüfen lassen. Man kann mir nichts mehr.
Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, Johannes, da war ja von Corona noch keine Rede. So gesehen für uns alle eine sorgenfreie Zeit gemessen an dem, was nachher kam. Extrem schwierig für dich auch, wenn da nicht noch ein paar Fernsehprojekte wären. Sing mein Song war es ja oder The Voice of Germany, wo du ja auch in der Jury warst. Was ich damals toll fand, du warst einer der ersten, die regelmäßige kleine Konzerte gegeben haben. Also der Kontakt zu deinen Fans, der war immer da. Ne?
Im Grunde genommen aber eine Win-Win-Situation. Ja. Ich wollte ja auch live spielen. Ich wollte mich irgendwie mitteilen, wollte meine Songs, meine neue Tour spielen, die ich mir so feinsäuberlich zusammengebaut hatte. Und da habe ich gesagt, komm, es geht nicht anders, dann machen wir das jetzt mal erstmal digital. Und währenddessen haben wir uns natürlich noch andere neue Konzepte überlegt. Immer im Rahmen des Möglichen. Wir haben kleine Lagerfeuerkonzerte gespielt, wo dann immer eine begrenzte Anzahl von Menschen auf Stühlen saß, mit Abstand. Aber es war möglich. Es war möglich, Kontakt zu halten. Und es war schön zu sehen, dass die Leute auch Lust hatten und auch gekommen sind. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Entscheidung, eben nicht jetzt 3 Jahre lang sich einzugraben und sich wegzuschließen und still zu werden, sondern ganz im Gegenteil, dran zu bleiben und nicht nur sich selbst, sondern den Leuten draußen auch diese Orte der Begegnung, die ich für wichtig halte, zu geben.
Du hast eine Klampe dabei und ja, ich würde mich freuen, wenn du für unsere Antennehörer und für mich einen Song vom neuen Album zum Besten geben kannst und würdest.
Sehr gerne. Der Song heißt Kaleidoskop. Ein viel zu großer Asteroid schlägt mitten ein ins Paradies und all deine Träume stehen bis zum Hals in Flammen. Ein leerer Blick ins große Nichts, die gleiche Frage, wieso ich, auf eine Antwort, die dir keiner geben kann. Doch irgendwann fängt es an, sich zu verändern. Sommer im Dezember, ja dann, irgendwann ist ein Feuerwerk im Juni, Neuanfang im Juli. Aus Kalt und Weiß wird Eis und Rot und nichts bleibt gleich, Kaleidoskop. Irgendwann lässt du einfach so die Zweifel los. Man sagt zwar, die Hoffnung stirbt zuletzt, das heißt aber auch, sie stirbt nicht jetzt. Und nur weil du es noch nicht fühlst, wird so nicht immer bleiben. Oh nein, 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 denn irgendwann fängt es an, sich zu verändern. Sommer im Dezember, ja dann. Irgendwann ist ein Feuerwerk im Juni, Neuanfang im Juli. Auf Kalt und Weiß wird heiß und rot und nichts bleibt gleich, Kaleidoskop. Irgendwann lässt du einfach so die Zweifel los.
to find the Zweifel los. Kaleidoskop.
Genau wegen solchen Momenten habe ich den Job damals angefangen. Großartig, wirklich.
Dankeschön.
Johannes, fantastisch.
Danke dir.
Aus dem neuen Album von Johannes Oerding, Plan A, Kaleidoskop. Lieber Johannes, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um meine Fragen zu beantworten, für das sympathische Gespräch, damals wie heute. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für die Tour, dass alles funktioniert, wie du es dir vorstellst. Ein feines Händchen auch weiterhin für deine Songs. Alles Gute und Glück für dich und deine Familie. Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank für die gute Zeit.
Antenne Brandenburg.